Als erstes beschäftigen wir uns heute mit den Ereignissen in Ferguson, Missouri, wo am 9. August der 18-jährige Schwarze Michael Brown von einem weißen Polizisten erschossen wurde. In der Folge kam es zu Demonstrationen und Unruhen in Ferguson, die bis heute anhalten. Mittlerweile hat der Gouverneur von Missouri, Jay Nixon, die örtliche Polizei aus Ferguson abgezogen und die stark militarisierte Nationalgarde in die Vorstadt von St. Louis entsandt, was die Lage allerdings nicht entspannt hat. Der Fall wirft, wie auch der von Trayvon Martin vor 2 Jahren, ein Schlaglicht auf das Problem des strukturellen Rassismus in den USA. Angeblich in Notwehr hatte der Polizist 6 Schüsse auf den unbewaffneten und ihm mit erhobenen Händen gegenüberstehenden Brown abgegeben, von denen 2 direkt seinen Kopf trafen. Die inzwischen abgeschlossene erste Obduktion stützt diese Vermutung, wohingegen sie die Aussage des Polizisten in Zweifel zieht. Warum trifft diese exzessive Polizeigewalt immer wieder junge schwarze Männer? Eine Erklärung dafür ist das sogenannte Racial oder Racist Profiling. Es bezeichnet zunächst einmal die auf die äußere Erscheinung, also Hautfarbe und vermutete nationale Zugehörigkeit und Religion zielende Kontrolle von Personen durch die Polizei oder durch Sicherheitsdienste. Diese wird durch die angeblich höhere Kriminalität unter jungen Schwarzen und die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit begründet. Dass der Polizist in Ferguson Michael Brown auf offener Straße und wohl ohne Anlass kontrollieren wollte, ist ein typisches Beispiel. Die Gründe für eine solche anhaltlose Verdächtigung, die immer wieder die gleichen trifft, muss man im tief verwurzelten strukturellen Rassismus suchen. Auch in Deutschland ist Racial Profiling ein alltägliches Problem im Umgang der Polizei mit People of Color. 2012 hatte ein schwarzer Student mit deutschem Pass geklagt, weil er wiederholt im Zug als einziger von der Bundespolizei kontrolliert wurde. Das Verwaltungsgericht Koblenz hat in seinem Urteil erklärt, dass die sogenannten verdachtsunabhängigen Kontrollen nach § 22 1a Bundespolizeigesetz nicht gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen würden. Dafür wurde Deutschland unter anderem von den UN scharf kritisiert. Das Deutsche Institut für Menschenrechte wie auch andere nichtstaatliche Organisationen fordern, den Paragraphen zu streichen. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat das Urteil dann in der nächsten Instanz für wirkungslos erklärt, was aber bis heute nichts an der Anwendung des § 22 1a geändert hat. Zu den Vorkommnissen in Ferguson und der Situation in Deutschland haben wir gestern ein Interview mit Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, kurz ISD, geführt, das wir uns jetzt anhören werden.
Wenn wir über die Ereignisse in Ferguson sprechen, worüber sprechen wir dann genau? Ist es noch Racial oder Racist Profiling? Oder geht es deiner Ansicht nach grundsätzlich um Rassismus und damit verbundene Polizeigewalt?
Also ich würde sagen, dass bei Ferguson nochmal deutlich wird, dass es hier natürlich um Rassismus geht in Institutionen, also sprich hier Polizei. Dass es unbedingt um Racial Profiling geht, weil tatsächlich eine ungleiche Behandlung festzustellen ist von schwarzen Menschen und weißen Menschen durch die Polizei. Mhm. Und es ist eine rassistische Polizeiarbeit, die im schlimmsten Fall zum Tode führt, wie wir es auch wieder gesehen haben. Und zum Tode führt es nicht bloß in Ferguson, sondern wirklich weltweit. Es ist ein europaweites Problem, wie wir festgestellt haben, bei einem Netzwerktreffen, das wir vor kurzem hier abgehalten haben mit schwarzen und afrikanischen Gruppen. Racial Profiling ist in ganz Europa ein Problem, wird von allen Gruppen und Betroffenen angesprochen und diskutiert. Und insofern ist das nicht bloß, wie gesagt, auf Ferguson oder die USA beschränkt, sondern tatsächlich ein weltweites Phänomen.
Wie erklärst du dir, dass die Reaktionen auf den Tod von Michael Brown diesmal so stark ausgefallen sind, dass es so große Proteste gab?
Erklärt sich, würde ich jetzt sagen, aus der Distanz daraus, dass es hier natürlich jetzt tatsächlich sich zum einen um eine unbewaffnete Person gehandelt hat, die bis dato quasi unbescholten war, wie es so schön heißt, dass das Opfer offenkundig nicht in Notwehr erschossen worden ist, sondern tatsächlich wahrscheinlich sich sogar ergeben hat oder zumindest die Hände hochgehalten hatte. Das hat die Obduktion, die erste, jetzt ergeben. Und dass natürlich, wenn eine ganze Reihe von solchen Zwischenfällen passiert, irgendwann mal das Fass, das berühmte, zum Überlaufen gebracht wird. Das heißt, wir hatten jetzt in diesem Monat 4 Todesfälle durch die Polizei in der schwarzen Community in den USA. Die Fälle haben sehr viele Parallelen, also weisen sehr viele Parallelen auf. Also dass die Personen, die Betroffenen, unbewaffnet waren zum Beispiel, dass nicht wirklich ersichtlich war, wieso die Polizei sich nur noch imstande sah, die Personen zu erschießen und nicht anders irgendwie festzunehmen zum Beispiel. Und wie gesagt, und wenn solche Dinge sich häufen, ist irgendwann die Geduld der Community zu Ende und dann kommt es natürlich zu entsprechenden Protesten.
Ja, ich hatte die Frage deswegen so gestellt, weil es ja auch in den letzten Tagen die Kritik gab oder die These, dass diese Ereignisse jetzt nur deswegen so viel Aufmerksamkeit erfahren haben, weil es Unruhen gegeben hat und auch Journalisten und Journalistinnen festgenommen wurden.
Es ist natürlich möglich, klar. Ich meine, wenn man jetzt die Reaktion der Polizei in Verhörungssitzungen ansieht, dann sieht man das tatsächlich, und ich habe jetzt wieder vor kurzem nochmal eine Sendung gesehen, wie praktisch beschrieben wird, wie Anführungszeichen hilflos die Polizei diesen Protesten gegenübersteht. Wir haben halt hier eine Situation, dass eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung schwarz ist, dass die Polizei sich allerdings ausschließlich oder fast ausschließlich aus weißen Menschen zusammensetzt. Das sind natürlich alles so Konstellationen, die dann irgendwann natürlich dann zu Konflikten führen muss, ganz klar. Und wie jetzt der Tod von Michael Brown eben zeigt, tatsächlich auch, das passiert auch. Die Lage der schwarzen Menschen in den USA hat sich eben tatsächlich in den letzten 30 Jahren eben nicht verbessert, tatsächlich, sondern eher verschlechtert. Trotz Obama, trotz Bürgerrechte etc. Und wie gesagt, die Geduld der Menschen geht allmählich zu Ende.
Es gab ja auch, oder stellt sich ja auch ein bisschen die Frage, ob das, also es gibt ja einmal, was du auch angesprochen hattest, dieses Problem des Racial Profiling oder Racist Profiling. Und es gab aber ja auch Fälle, die sich jetzt nicht auf rassistisch motivierte Polizeigewalt beschränkt haben. Mhm. Also zum Beispiel zu denken wäre da an den Tod von Trayvon Martin vor 2 Jahren, der ja von einem Mitglied von einer privaten Bürgerwehr erschossen wurde. Da stellt sich eben die Frage, ist es dann richtig, den Ansatz eben beim Racial Profiling zu setzen, oder muss eigentlich eine Kampagne oder eine Kritik noch weit darüber hinausgehen? Ein bisschen suggestiv gefragt.
Naja, gut, Racial Profiling beschreibt ja grundsätzlich das Kategorisieren von Menschen aufgrund phänotypischer Merkmale zum Beispiel. Das heißt, schwarze Menschen werden kategorisiert, werden unter einem Generalverdacht gestellt, werden grundsätzlich als Gefahrenquelle oder potenzielle Gefährder sozusagen dargestellt oder wahrgenommen, und entsprechend sind die Handlungen oder das bestimmt entsprechend die Handlungen von Menschen. Der Tod von Trayvon Martin war natürlich auch ein Fall von Racial Profiling, nicht durch die Polizei in dem Fall, sondern durch ein privates Unternehmen oder durch einen privaten Wachmann. Aber auch hier hat natürlich das Klischee sozusagen, das von schwarzen jungen Männern vor allen Dingen existiert in den Köpfen, dazu geführt, dass eben der Täter eben nicht sozusagen jetzt erstmal versucht hat, irgendwie zu klären, ist das überhaupt hier eine Gefährdung, ist ja eine Gefährdung vorhanden oder nicht, und hat eben sofort geschossen. Und also es ist auch hier natürlich Racial Profiling, auch wenn die Polizei nicht direkt involviert war bei der ganzen Geschichte.
Okay.
Und die Diskussion muss natürlich weitergehen. Wie gesagt, ich meine, wir in Deutschland diskutieren Racial Profiling aufgrund der Personenkontrollen zum Beispiel. Also der Anlass war ja hier in Deutschland der Fall in Koblenz. Und aber Racial Profiling geht natürlich darüber hinaus. Und wir haben im Prinzip oder im Grunde natürlich auch solche Fälle hier in Deutschland, die sich vergleichen lassen. Also Origallo zum Beispiel ist hier zu nennen, wo seit Jahren sozusagen versucht wird, herauszufinden, unter welchen Umständen Origallo in Polizeigewahrsam ums Leben kam. Die Polizei behauptet, er hat sich selbst angezündet. Es gibt Gutachten, die das widerlegen, ganz eindeutige Gutachten, die das widerlegen. Und auch hier ist die Ursache sozusagen dafür, dass Racial Profiling zum Tod von Menschen führt.
Jetzt hast du ja gerade schon selbst den Sprung von den USA nach Deutschland oder nach Europa gemacht und auf das Urteil des Verwaltungsgerichtes in Koblenz 2012 schon verwiesen. Kannst du noch mal eine allgemeinere Beschreibung der momentanen Situation in Deutschland vornehmen?
Also im Konkreten, die Geschichte in Koblenz war die, dass die Bundespolizei laut Paragraph 21a Kontrollen durchführen darf ohne Anlass. Das heißt, diese heißen verdachtsunabhängige Kontrollen. Das heißt, der Polizei wird überlassen, ab wen sie jemanden kontrolliert oder aufgrund was sie eine Person kontrolliert. Das führt aus unserer Sicht zu rassistischen Polizeikontrollen, weil es aufgrund der Nichtvorhandensein der Grenzen um Deutschland herum im Prinzip keine Möglichkeit gibt, Menschen jetzt sozusagen der illegalen Migration zu überführen zum Beispiel. Und das ist die Hauptaufgabe der Bundespolizei. Und der Fall in Koblenz war der Gestalt, dass sich der Student eben wiederholt kontrolliert, dass er kontrolliert wurde und das als einziger im Zug und dass er dann eben bei einer folgenden Kontrolle dann eben gesagt hat, okay, jetzt reicht, ich lasse mich hier nicht ständig kontrollieren als einziger Reisender im Zug. Und der Polizei praktisch gesagt hat, diese Kontrollmaßnahmen erinnern ihn eben an die Kontrollen der SS. Und das hat ein Stein ins Rollen gebracht in Deutschland. Aber wie gesagt, zum Beispiel Vorfertigung umfasst nicht nur die Personenkontrollen, sondern grundsätzlich die Ungleichbehandlung durch die Polizei, die aufgrund von rassistischen Stereotypen basiert.
Heute gab es auch nochmal in der Taz ein Interview mit einer Polizistin, die bei den Grünen tätig ist und auch oder deren Familie Migrationshintergrund hat. Und sie hat in dem Interview nochmal irgendwie eher darauf hingewiesen, dass man zwischen persönlichem Rassismus und strukturellem Rassismus da unterscheiden müsste und sich nicht so wirklich konkret dazu geäußert, worum es sich jetzt in Deutschland handelt. Mhm. Also Racial Profiling ist ja eigentlich eine Form des strukturellen Rassismus. Mhm. Kannst du da nochmal kurz Bezug drauf nehmen? Also wie ist die Situation in Deutschland?
Also ich weiß nicht genau, was sie damit meint, mit trennen oder unterscheiden. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass Rassismus in der gesamten deutschen Gesellschaft verankert ist. Der hat kolonialrassistische Bezüge tatsächlich und wird so gut wie nicht wirklich verhandelt aktuell. Das heißt, Rassismus wird eigentlich immer noch geleugnet. Das Vorhandensein von Rassismus in der Gesellschaft wird geleugnet. Und vor allem wird Rassismus in den Institutionen geleugnet. Also das Beispiel NSU, wo ja offenkundig die Fehlermittlungen oder die Ermittlungen der Polizei rassistisch kontaminiert waren, hat gezeigt, dass wir ein Problem in den Institutionen haben tatsächlich, also in der Polizei und Sicherheitsbehörden. Es wird so nicht benannt, es wird so auch nicht diskutiert, das Problem, und trotzdem ist es aber vorhanden tatsächlich. Und struktureller Rassismus ist insofern natürlich nochmal eine Stufe schärfer, weil natürlich Institutionen wie Polizei beispielsweise natürlich Möglichkeiten haben, tatsächlich das Leben von Menschen tatsächlich maßgeblich zu beeinträchtigen oder zu beeinflussen. Mhm. Oder wie gesagt, im schlimmsten Fall auch zu beenden. Insofern gilt es sowohl den gesellschaftlichen Rassismus anzugehen, als aber auch natürlich den Rassismus in Institutionen oder in den Strukturen der Gesellschaft. Also wie gesagt, Polizei, Sicherheitsbehörden, Ermittlungsbehörden, Justiz, Schule etc. Also das Ausklammern sozusagen von individuellen Rassismus funktioniert deshalb auch nicht, weil natürlich, sagen wir jetzt, Rassismus, der in der Gesellschaft verankert ist, der spiegelt natürlich auch in die Strukturen rein. Das heißt also, wenn eine Gesellschaft rassistische wenn in der Gesellschaft Rassismus verankert ist, dann hat das natürlich auch Einfluss auf die Personen, die in den Strukturen arbeiten, wie Polizei zum Beispiel. Sind noch nicht ausgeschlossen.
Und es gab im Juni diesen Jahres noch eine Konferenz, auf der UN-Sonderberichterstatter zu Rassismus, Mutuma Rutere, die deutsche Praxis des Racial Profiling verurteilt hat. Und er hat sich da für eine unabhängige Beratungsstelle ausgesprochen und eine polizeiliche Statistik zu Fällen von Racial Profiling. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Christine Lüders, wiederum hat ihm da ja im Prinzip zugestimmt. Aber jetzt stellt sich so die Frage, was ist bis jetzt daraus geworden oder welche Entwicklungen sind in dem Bereich zu erwarten?
Also die Politik tatsächlich, also wir waren da anwesend bei der Konferenz in Berlin, wo der Berichterstatter das gefordert hat. und thematisiert hat. Und bedauerlicherweise ist es allerdings wirklich so, dass in der Politik sich überhaupt nichts bewegt aktuell. Also das heißt, wir werden zwar mehr und mehr mit der Thematik wahrgenommen, auch in der Politik, also von Oppositionsparteien natürlich leider meistens, wie Grüne und die Linke. Aber in der, in der Regierungsfraktion zum Beispiel, SPD oder Union, gibt es immer noch wirklich nicht erkennbar Bewegung sozusagen, das Problem zumal erstmal anzuerkennen. Also dass die sämtliche Anfragen an die Bundesregierungen, an die letzten, wurden praktisch unisono beantwortet. Racial Profiling verstößt gegen das Grundgesetz und existiert deswegen nicht. Das heißt also, das Problem wird nach wie vor negiert, nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen. Und auch die Folgen aus dem NSU-Prozess sind ja wirklich sehr dürftig. Wenn man da jetzt den Bericht liest, der sehr umfangreich ist, zum Bundestagsausschuss, vom Bundestagsausschuss, dann ist da nicht wirklich erkennbar, dass da irgendwelche Folgen daraus jetzt schon abzulesen sind. Also passiert wirklich viel zu wenig noch.
Und was müsste deiner Meinung nach getan werden? Was wären die ersten Schritte, die eingeleitet werden müssen?
Also was wir fordern, ist im Gegensatz zu dem Berichterstatter jetzt von der UN, dass nicht bloß Beschwerdestellen eingerichtet werden müssen, sondern es müssen auch wirklich Strukturen geschaffen werden, um wirklich konsequent gegen Fehlverhalten der Polizei vorzugehen. Wir brauchen Statistiken tatsächlich, die können sowohl vom Staat, aber auch als auch von unabhängigen Stellen kommen. Das ist uns im Prinzip so wichtig, dass es da nicht so entscheidend ist, wer diese Statistiken erstellt. Wir brauchen unbedingt die Abschaffung von Gesetzen wie der vom Bundespolizeigesetz zum Beispiel, die der Polizei das unmöglich macht, rassistische Polizeikontrollen zu machen zum Beispiel. Und wir brauchen natürlich eine Bewusstseinsmachung vom Problem als solches. Also solange das Problem sozusagen immer noch negiert wird oder nicht wahrgenommen wird oder so, können wir natürlich auch nicht erwarten, dass das Problem wirklich verhandelt wird.
Und ihr habt ja bereits 2012 eine Kampagne gegen Racial Profiling gestartet. Sind da irgendwelche Aktionen geplant in nächster Zeit?
Genau, also wir hatten in der Vergangenheit zwei Petitionen eingereicht, haben den ersten Prozess sozusagen begleitet. Für dieses Jahr sind jetzt insgesamt 5 Prozesse in Vorbereitung. Der erste wird irgendwann im Oktober verhandelt werden in Koblenz. Und wir werden diese Prozesse jetzt natürlich auch medial begleiten. Wir werden die Klägerinnen unterstützen während des Prozesses. Wir wollen während der Prozesse auch Aktionen machen, um auf das Problem nochmal aufmerksam zu machen. Und werden gespannt die Entscheidungen der Gerichte abwarten, die im Prinzip alle 5 ähnlich sind wie der erste Fall in Koblenz. Also hier Bundespolizei kontrolliert Menschen gezielt in Zügen. Ausschließlich schwarze Menschen, das trifft sowohl einzelne Reisende wie auch ganze Familien. Und diese Prozesse werden wir, wie gesagt, mit gespannt begleiten und auf Urteile hoffen, die dann unter Umständen dazu beitragen, dieses Problem wirklich zu beheben.
Und wie kann man denn bei eurer Initiative mitmachen oder euch unterstützen?
Wie gesagt, wir werden öffentliche Aktionen machen jetzt während der Prozesse. Man kann sich auf der Webseite auf der ISD, isdonline.de, immer wieder informieren über die Aktionen, Kampagnen. Man kann uns direkt auch schreiben. Auf der Webseite gibt es Kontaktformulare. Man kann natürlich auch Mitglied werden, Fördermitglied wie Vollmitglied. Man kann uns mit Spenden unterstützen. Am besten einfach Kontakt aufnehmen und dann kann man gucken, inwieweit man uns unterstützen kann.
Okay. Vielen Dank für das Interview und ja, weiterhin viel Erfolg mit eurer Initiative.
Dankeschön.
Das war Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Wenn ihr mehr über die Projekte der ISD erfahren möchtet, lohnt sich ein Blick auf die Homepage unter isdonline.de. Dort findet ihr Infos zur Kampagne gegen Racial Profiling in Deutschland und weitere Projekte. Die Initiative veranstaltet auch regelmäßig bundesweite Treffen, Soli-Partys, Netzwerktreffen und Ausstellungen. Alles zu finden, wie gesagt, unter isdonline.de.